Da die Kolosser mehrheitlich aus heidnischen Völkern stammten, war ihnen der Gott Israels fremd. Klar, sie wussten, dass es Juden gibt, die ihren eigenen Gott verehrten. Und vermutlich gab es einige Kolosser, die sich der Synagoge angeschlossen hatten. Man weiß ja auch aus der Geschichte, dass ein großer Teil der Heiden, die zum Glauben kamen, Menschen waren, die sich schon zum Judentum hingezogen fühlten, die das faszinierte, dass hier nur ein Gott verehrt wird und nicht viele Götter. Bestimmt gab es viele, die dann Christen wurden, die schon die Synagoge kannten. Aber dadurch gehörten sie immer noch nicht zum Bundesvolk Gottes. Aber jetzt will Paulus den Kolossern sagen, dass sie durch Jesus, genau wie die Juden, mit Gott sich versöhnen können. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Das musste wirklich nochmals gesagt werden, dass das für sie klar ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen, auch wenn ihr nicht Juden seid, egal welchen ethnischen Hintergrund jeder mitbringt. Durch Jesus können sich mit Gott alle versöhnen. Und wie wichtig diese Tatsache ist, wird deutlich, wenn wir lesen, was Paulus den Ephesern schreibt. Früher hattet ihr keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Das war vorher. Bevor Jesus kam, da hatten die Heiden ganz wenig Möglichkeiten überhaupt, diese Versprechen, die Gott dem Volk Israel gemacht hat, teilhaftig zu werden. Doch nun hat sich das fundamental verändert und Paulus will das deutlich und klar sagen, auch ihr seid darin eingeschlossen. Das ist für uns eine außerordentlich wichtige Tatsache. Denn die meisten von uns gehören nicht zum jüdischen Volk. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass wir durch Jesus Zutritt zu einem neuen Leben bekommen. Deshalb ist das wichtig für alles missionarische Wirken, dass wir wissen, dass Jesus jeden Menschen, egal welcher Herkunft, annimmt und den Weg öffnet ins Himmelreich. Jesus ist die Quelle des Lebens für jeden Menschen, unabhängig seiner Herkunft. Und nun wollen wir nochmal sehen, wie Paulus diesen Gedankengang über die Einzigartigkeit von Jesus beschließt, wie Jesus das Zentrum, die Quelle des Lebens ist. Und ich lese zuerst die Verse 21 bis 23 aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs, den wir heute genau betrachten. Auch ihr, schreibt Paulus, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können, und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Vorausgesetzt und Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Zuerst sagt Paulus den Kolossen, wie ihr Leben früher war, als sie Jesus noch nicht folgten. Sie lebten früher nämlich in einer feindlichen Haltung gegenüber Gott. Früher lebtet ihr ferne von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Wenn wir die Kolosser vor der Hinwendung zu Jesus gefragt hätten, ob sie mit Gott leben würden, dann hätten sie das mit einem klaren Ja beantwortet. Atheismus war damals kein Thema, denn jeder glaubte an irgendwelche Götter. Die Kolosser waren durchaus religiöse Menschen, die religiöse Handlungen vollzogen. Sie beteten zu Göttern und brachten ihnen Opfer dar. Fern waren sie jedoch vom lebendigen Gott. Von dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, dem waren sie fern. Wenn die Bibel von gottlosen Menschen spricht, dann bedeutet das nicht, dass diese Menschen Atheisten waren. Wir meinen immer, gottlos würde bedeuten, dass die überhaupt nicht religiös waren. Aber man kann gottlos sein und unglaublich religiös. Und wenn die Bibel von Gottlosigkeit spricht und von gottlosen Menschen, dann bedeutet das eben nicht, dass diese Menschen Atheisten sind und keinen Respekt vor Heiligem hätten. Es bedeutet, dass sie sich dem lebendigen Gott verweigern. Dass sie los vom lebendigen Gott sind. Sie haben andere Götter, sie opfern, sie haben ein religiöses Leben, aber sie sind mit dem wahren Gott nicht verbunden. Und so waren sie weit von Gott entfernt. Und nicht nur das, sie nahmen gegenüber Gott sogar eine feindliche Haltung ein. Sie lehnten Gott ab und verspotteten die Botschaft des Evangeliums. So geschehen, als Paulus in Athen auf dem Areopag erklärte, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Da heißt es, ein Teil der Zuhörer brach in Gelächter aus. Diese Ablehnung von Jesus hat gravierende Folgen, denn diese feindliche Haltung gegenüber dem lebendigen Gott wirkt sich negativ auf das Leben eines jeden Menschen aus. Früher lebtet ihr ferne von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Und vielleicht denkst du jetzt, dass das wieder typisch für die christliche Botschaft ist. Dem Menschen wird zuerst einmal gesagt, dass er böse ist. Aber ist er denn nicht vielmehr zuerst einmal von Grunde auf gut? Wieso muss man in diesen Kategorien sprechen? Zuerst böse und nachher gut. Wenn man die Sache ganz nüchtern betrachtet, muss man zwangsläufig anerkennen, dass das biblische Menschenbild sehr realistisch ist. Der Mensch ist nicht gut. Das wird von der Bibel nicht nur einfach behauptet, sondern das lässt sich bei einem Blick in unsere Welt leicht erkennen. Völkermorde, Betrügereien, Attentate, Unterdrückung, Korruption und so weiter und so fort. Philip Zimbardo, ein anerkannter Psychologieprofessor in Amerika, konzipierte ein Experiment, um die Frage zu beantworten, die nach Schreckenstaten die Menschen immer wieder beschäftigen. Nämlich, was lässt gewöhnliche Menschen, ja gute Menschen, zu Tätern böser Taten werden? Das ist eine interessante Frage. Was lässt gewöhnliche, ja gute Menschen zu Tätern böser Taten werden? Das Fazit dieser Untersuchung, die er in seinem Buch Der Luzifer-Effekt beschreibt, ist klar und für viele vielleicht schockierend. Er kommt zum Schluss, dass der normale Mensch und mit anderen Worten heißt das, jeder Mensch, du und ich, jede Tat, sei sie gut oder böse, die jemals auf dieser Welt geschah, auch tun könnte. Ein schockierender Schluss. Zimbardo belegt in seiner Studie, dass die Konstellation bestimmter Umstände dazu führt, dass praktisch jeder in derselben Situation so handeln würde und zu jeder bösen Tat fähig sei. Er hat selber ein Experiment aufgebaut in der Stanford-Universität. Das war angelegt auf 2 Wochen. Er musste es nach 5 Tagen abbrechen, weil die Leute, die da mitgemacht haben, dermaßen ausgerastet sind und dermaßen unglaublich Sachen gemacht haben, dass sie das Experiment abbrechen mussten. Das untersuchte man auch beim Völkermord in Ruanda. Dort wurden innerhalb von 6 Wochen 5 von 6 Tutsis ermordet. Innerhalb von 6 Wochen. Vorher lebten die beiden Volksstämme Hutus und Tutsis recht friedlich miteinander. Doch plötzlich wurden die Hutus fanatisiert und es gelang nur wenigen Hutus, sich diesem Sog zu entziehen. Und sie schlachteten, und man kann das wirklich nicht anders sagen, sie schlachteten die Tutsis einfach nieder. Sogar die, mit denen sie früher befreundet waren. Ich habe zu Hause ein Buch, wo ich Interviews habe mit diesen Männern, die das getan haben und wie sie sich dazu äußern. Grauenhaft, was damals geschah, und wir denken, wie ist so etwas überhaupt möglich? Und ich würde das doch nie tun. Bist du da wirklich so sicher? Untersuchungen beweisen, dass die sogenannten guten und normalen Menschen unter bestimmten Umständen sehr wohl zu bestialischen Taten fähig sind. Also wenn du damals ein Hutu in Ruanda gewesen wärst und dort gelebt hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, so Zimbardo, dass du dich am Völkermord beteiligt hättest. Sehr hoch. Es ist doch so, je genauer wir die Umstände eines Verbrechens kennen, je besser verstehen wir den Täter. Plötzlich entwickelt sich ein gewisses Mitleid mit dem Täter. Und ich vermute, dass der Grund darin liegt, dass wir im Unbewussten realisieren, dass wir unter diesen Umständen eventuell dasselbe getan hätten. Die Wissenschaftler, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, möchten ihre eindeutigen Ergebnisse nicht in Verbindung mit dem biblischen Menschenbild bringen. Sie wehren sich dagegen. Doch beweisen doch gerade diese Untersuchungsergebnisse, dass die Bibel eben doch recht hat. Der Mensch ist in seinem Kern eben nicht gut, sondern er ist zu jeder bösen Tat fähig. Wenn der Mensch im Kern gut ist, warum ist er zu jeder grauenhaften Tat fähig? Das kann einfach nicht stimmen. Etwas stimmt dann nicht. Dieses Böse, das im Menschen immer wieder zum Durchbruch kommt, das nennt die Bibel Sünde. Und Paulus beschreibt die Sünde als eine negative, treibende Kraft im Leben eines Menschen. Der, der handelt, sagt er sogar, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde ist eben etwas Grauenhafteres und Massiveres, Zerstörenderes, als wir das wahrhaben wollen. Es ist nicht nur ein schlechter Gedanke, es ist eine treibende Kraft, die in der ganzen Welt sichtbar wird. An Zerstörung, an Betrügereien und so weiter. Niemand von uns kann behaupten, dass er in seinem Innersten ein guter Mensch ist oder gewesen sei. Das Einzige, was wir allenfalls behaupten können, ist, dass wir in einem guten Umfeld aufgewachsen sind, das verhinderte, dass die Sünde in ihrer vollen zerstörenden Kraft zum Ausdruck kommt. Das Umfeld, das wir haben, unsere Familie, unsere Gesetze, die verhelfen uns dazu, dass das Böse nicht in voller Kraft, die Sünde in voller Kraft zum Durchbruch kommt. Die Kolosser und wir sollen uns dessen bewusst sein, dass wir fern von Gott waren und dadurch Böses taten. Keiner könnte von sich behaupten, dass er gut und gerecht war. Auch wenn wir das nur im Ansatz immer wieder denken, ja, ich bin ja gar nicht so schlecht. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Kein Kolosser, kein Schweizer, kein Deutscher, kein Italiener und auch kein Spanier, auch wenn sie heute gewinnt, wer auch heute gewinnt. Keiner. Keiner ist gerecht. Und mag er noch so ein Held sein. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Glücklicherweise muss dieser Zustand nicht ein Leben lang anhalten. Zum Glück kann ein Mensch von dieser zerstörenden Sünde erlöst werden. Das haben die Kolosser erfahren, und zwar indem sie sich mit Gott versöhnten. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Nun hat sich die Situation im Leben der Kolosser durch Christus komplett verändert. Durch das Sterben von Jesus ist nun unsere Sünde vergeben. Und Paulus sagt sogar, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Also die Kraft der Sünde, die in einem Menschen wirkt, der nicht erlöst ist, der mit Gott nicht versöhnt ist, die ist gestorben, die hat nicht mehr diese Autorität in unserem Leben. Und das hat auf unser Leben hervorragende Auswirkungen. Denn Gott ermöglicht uns dadurch ein Leben in Reinheit und Freiheit. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage erhoben werden kann. Gott macht uns durch das Opfer von Jesus ganz rein. Diese Reinheit möchten viele Menschen erreichen. Verschiedene Wege werden angeboten. Auch in der Esoterik geht es im Wesentlichen um die Erlangung dieser Reinheit. Doch der einzige Weg, der funktioniert, ist die Versöhnung durch Jesus Christus. Wir werden uns immer wieder unzulänglich vorkommen, doch in Gottes Augen sind wir heilig und rein. So sagt Paulus auch den Christen in Ephesus, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendein andere Vollkommenheit vor ihn treten kann. Und wenn du irgendetwas weißt, das zwischen Gott und dir steht, dann kannst du das heute in Ordnung bringen. Wenn du denkst, ja, meine Reinheit ist nicht so rein, ich habe da noch etwas, was ich weiß, dass das Gott nicht gefallen kann, kannst du heute in Ordnung bringen. Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Er reinigt uns von allem Unrecht. Nicht nur von da ein bisschen, ihr bleibt dann noch ein bisschen schmutzig. Nein, er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Eine volle Reinigung. Von allen unseren Sünden sind wir befreit. Durch die Versöhnung sind wir keine Sünder mehr, sondern wir sind Heilige, weil uns Gott heilig macht. Ich höre das viel zu wenig. Ich weiß, es klingt nicht schlecht, wenn wir sagen, ja, wir sind ja alle Sünder. Aber es ist irgendwie frustrierend, wenn wir alle Sünder sind, oder? Wenn Gott uns sagt, in meinen Augen seid ihr dann, wenn ihr versöhnt seid mit mir, nicht mehr Sünder, sondern ihr seid Heilige. Klar, ihr könnt noch sündigen als Heilige, aber im Grunde genommen seid ihr Heilige. Ich weiß, dass das uns schwerfällt zu glauben. Wir schauen auf unser Leben und auf unsere Vergangenheit, was wir getan haben, was wir denken. Und dann denken wir, das kann nicht sein. Bei mir nicht. Vielleicht beim anderen ist das möglich, aber bei mir nicht. Ich lernte einen Mann kennen, der über Jahre dem Alkohol verfallen war und seine Ehe vor dem Zerbruch stand. Er hat sich wirklich, kann man sagen, runtergesoffen. Und dann geschah das Wunder. Seine Frau kam zum Glauben und dann kam er zum Glauben an Jesus. Und dann mit Hilfe von Leuten ist er auch vom Alkohol frei geworden. Dann hat er sich in der Gemeinde eingesetzt, er war in der Gemeinde beheimatet, wo ich damals auch beheimatet war. Und ich durfte ihn dann ein bisschen begleiten. Und dann, als es darum ging, um die Mitgliedschaft in der Gemeinde, habe ich sie besucht und dann sagte er, er könne nicht Mitglied werden. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum er nicht Mitglied werden könne. Dann sagt er mir, alles, was ich kaputt gemacht habe in meinem Leben, das ist nicht, ich kann nicht Mitglied werden einer Gemeinde. Ich habe so viel kaputt gemacht. Danach konnte ich ihm, das habe ich natürlich sehr gern gemacht, mit Freude sagen, aber du bist in den Augen Gottes heilig. Und er hat dich gereinigt. Und deshalb kannst du sehr wohl Mitglied einer Gemeinde werden. Und das wurde er dann auch. Das ist die Wirklichkeit dessen, was Gott in einem Leben tut. Menschen ganz neu machen und reinigen. Nun, jeder Mensch, dem die Sünden durch Jesus vergeben sind, kann einfach nur mal dankbar sein. Denn niemand kann nur das Kleinste zur Versöhnung beitragen. Jesus allein ist für unsere Schuld gestorben und hat am Kreuz dafür bezahlt, damit wir uns versöhnen. Die Versöhnung ist Gnade Gottes, ein reines Geschenk, das Gott uns gibt. Unsere Aufgabe ist es, diesem Geschenk Sorge zu tragen. Es ist wie, wenn mir jemand ein Blumenbouquet schenkt. Ich bekomme jetzt das, ich weiß zwar nicht, das ist nicht festgepflanzt, aber ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann das pflegen, ich kann dem Wasser geben und kann mich noch weitere Tage daran erfreuen. Oder ich gebe ihm kein Wasser mehr und es verdurstet. Und ich habe keine Freude mehr dran. So ist es, ist der Glaube ein Geschenk Gottes, das eine gewisse Pflege braucht. Wir sollen nämlich auch morgen an der Hoffnung des Evangeliums festhalten. Paulus sagt nun, wie das Geschenk in seinem ursprünglichen Wert erhalten bleibt. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Offenbar haben wir etwas zu tun. Aber beachten wir, Paulus spricht hier nicht von einer Leistung, die wir zu erbringen haben. Er spricht nicht von Handlungen und Taten. Er spricht von der Treue zu Jesus und zur Botschaft des Evangeliums. Daran sollen wir festhalten. Die Christen in Kolossä sollen unbeirrt am Fundament des Evangeliums festhalten. Sie sollen sich von der Hoffnung, die sie durch das Evangelium haben, nicht abbringen lassen. Die Hoffnung auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Es gab damals und es gibt auch heute genügend Menschen, die unseren Glauben mit beißenden und verletzenden Argumenten lächerlich machen. Sie meinen, wir würden einer irrigen Idee folgen. Wir seien engstirnig und würden das Leben nicht richtig verstehen. Die Hintlerwälder, die hinterm Mond leben. Es könne doch nicht sein, dass ein liebender Gott richtet und Menschen in die Hölle schickt. Und solchen Spott und solches Hinterfragen, das könnte bei uns dahin führen, dass wir uns vom Fundament innerlich entfernen. Dass ich zu mir sage, dass man das vielleicht doch nicht so eng sehen müsste. Vielleicht gibt es doch auch noch andere Möglichkeiten, wie Menschen sich mit Gott versöhnen können. Vielleicht ist es so, dass jeder nach seiner Art in den Himmel kommt. Und so rückt in unserem Denken und Leben das Fundament unseres Lebens in den Hintergrund. Plötzlich vergessen wir, wie wichtig Jesus in unserem Leben ist, dass er die eigentliche Quelle ist. Und Petrus beschreibt Christen, deren Leben geistig austrocknete. Und er erklärt, warum, dass das so geschah. Wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt, also orientierungslos geworden ist. Ein solcher Mensch, und jetzt kommt seine Analyse, ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Der hat vergessen, um was es geht. Der hat sich vom Fundament gelöst, der ist orientierungslos. Er sagt zwar, er ist Christ, aber er weiß gar nicht, um was es geht. Er ist blind und tappt im Dunkeln. Er hat vergessen, was Jesus an ihm getan hat. Wir dürfen nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen an dieser Botschaft festhalten, selbst wenn uns das in Schwierigkeiten bringt. Der Widersacher Gottes wird versuchen, so wie er es bei Adam und Eva getan hat und es ihm gelungen ist, uns zu sagen, dass das, was wir glauben, alles nicht so ernst genommen werden muss. Doch wir sollen ihm widerstehen. Und Petrus sagt auch wie: Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Auch hier wieder. Nicht indem ihr, weiß ich was, tut. Indem ihr mehr Gottesdienste besucht, mehr in der Bibel lest oder weiß ich was. Sondern indem, das kann natürlich dazu führen, dass ich dann mehr in der Bibel lese, was auch gut ist. Aber es ist nicht eine Leistung, die zu erbringen ist. Es ist eine Haltung. Haltet daran fest. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Also wir sollen daran festhalten, an der Überzeugung, an den Inhalten des Evangeliums, selbst wenn das zu leidvollen Situationen führen kann. Aber das gehört nun einmal zu unserem Glauben. Das können wir einfach nicht ausblenden. Halten wir also an der Botschaft fest. Paulus sagt, ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Und wir haben diese Botschaft hier, können Sie sogar nach Hause nehmen, haben Sie vermutlich in mehrfacher Auflage in der Bibel. Was das mit dem Festhalten, wie das mit dem Festhalten gemeint ist, kann man gut mit einer Ehe vergleichen. In der Regel werden wir ja nicht zur Heirat gezwungen. Aber wenn wir uns dann freiwillig entschieden haben, zu heiraten, dann erwarten wir doch von unserem Partner, dass er mir treu bleibt. Und mein Partner erwartet, dass ich ihm treu bleibe. Es geht darum, treu zu bleiben. Halten wir fest an unserem Fundament, denn das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und es ist verblüffend, wenn ich jetzt im Kolosserbrief Vers um Vers lesen, wir werden weiterfahren, wie Jesus immer und immer wieder, und vielleicht sagt ihr dann mit der Zeit, das ist etwas langweilig, was er immer erzählt, aber ich kann es nicht ändern. Es geht immer um Jesus. Nachher kommt ja dann später im Kapitel 2, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Es ist alles in Jesus, er ist die Quelle. Und man merkt, wie ergriffen Paulus selber ist von Jesus. Im Leben eines Christen hat eine fundamentale Veränderung stattgefunden, in jedem Leben eines Christen. Früher lebten wir in einer feindlichen Haltung gegenüber Gott, dann hörten wir von Jesus und haben ihn in unser Leben eingeladen. Und deshalb sind wir heute mit Gott versöhnt. Und nun pflegen wir dieses großartige Geschenk Gottes und halten auch morgen an dieser Hoffnung fest. Im Zentrum dieser Veränderung, im Zentrum unseres Lebens heute und morgen steht einzig und allein Jesus. Er ist die Quelle des Lebens. Und Jesus sagt am Ende der Offenbarung, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und diese Quelle des Lebens ist Jesus selbst. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort. Und ich möchte dir danken, dass uns dein Wort immer und überall wieder auf deinen Sohn hinweist. Wir entdecken ihn im Alten Testament und wir entdecken ihn im Neuen Testament. Er ist das A und O. Er ist Ursprung und Ziel. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir verstanden haben, dass Jesus unser Erlöser ist. Dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Es ist ein Vorrecht, dass wir jetzt auch miteinander das Abendmahl feiern können und uns genau an das erinnern. Und hilf uns, dass wir dieses Fundament nie verlassen, dass wir nie zulassen, dass wir daran zu zweifeln beginnen. Dass wir das alles in Frage stellen. Denn das ist die Wahrheit. Du bist das Fundament. Und wir wollen an dir festhalten. Und wir hoffen, dass wir das auch tun dann, wenn uns Nachteile entstehen, wenn uns Menschen deswegen verspotten, wenn sie uns vielleicht sogar verfolgen. Wir wollen dir treu bleiben. Wir beten dich an und danken dir, dass du unser Leben fundamental verändert hast und dass wir nicht mehr der Kraft der Sünde verfallen sind, sondern dass du uns heilig gemacht hast. Wir beten dich an. Amen.